Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme. In dieser Episode habe ich Franziska Maria Schade zu Gast. Franziska ist freie Autorin, Lektorin und Content Managerin und hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht. Sie verbindet Sprachgefühl mit strategischem Content, um Unternehmen und Autoren dabei zu helfen, ihre Botschaft klar, authentisch und wirkungsvoll zu formulieren. Heute sprechen wir über, wie der Schritt in die Selbstständigkeit als Autorin und Lektorin gelingt, warum gutes Lektorat mehr ist als nur eine Rechtschreibkorrektur und wie man als Content-Managerin spannende Inhalte entwickelt, die Leser fesseln. Franziska, ich freue mich riesig auf unser Gespräch und schön, dass du da bist.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig auf unser Gespräch.
Franziska, du hast dich letztes Jahr selbstständig gemacht. Wie war dieser Schritt für dich?
Ja, ich habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht. Wie war dieser Schritt für mich? Ich würde sagen, herausfordernd, weil natürlich der Start in die Selbstständigkeit gerade in Vollzeit mit vielen Ängsten einhergeht. Man hat eben nicht mehr die Sicherheit wie in einem Angestelltenverhältnis. Das erfordert natürlich Mut. Aber es war für mich auch wirklich befreiend, weil ich nie in so einen klassischen 9-to-5-Job reingepasst habe. Ich habe da einfach nicht gut funktioniert. Ich habe mich da nie wohlgefühlt. Für mich war es immer sehr einengend und dem begegne ich jetzt etwas anders in der Selbstständigkeit, eben dadurch, dass ich selber festlegen kann, wann und wo ich arbeite und woran ich arbeite. Dementsprechend war das für mich wirklich der beste Schritt, den ich machen konnte, um das, was ich liebe, eben zu schreiben, weitermachen zu können, aber nicht so gefangen zu sein in einem Angestelltenverhältnis.
Gab es denn etwas, das dich besonders überrascht hat, seit du dein eigenes Business führst?
Ja, vor allem hat mich überrascht, wie schön mein Job sein kann. Das liegt ganz, ganz viel daran, dass ich großartige KundInnen habe, mit denen die Kommunikation einfach der absolute Wahnsinn ist. Das ist wirklich Kommunikation auf Augenhöhe, wertschätzend, total angenehm. Ich bin total begeistert davon, wie verständnisvoll die sind. Ich bin auch sehr begeistert davon, wie viele tolle Menschen mich einfach unterstützen in meiner Selbstständigkeit. Und das auch nicht nur Menschen, die mir nahestehen, sondern auch viele Kontakte, die ich zum Beispiel über LinkedIn geknüpft habe. Und das ist ganz großartig, weil man wirklich in dieser selbstständigen Community tolle Leute trifft, die sehr hilfsbereit sind. Und das ist was, was mich wirklich überrascht hat, weil ich einfach dachte, okay, Selbstständigkeit heißt halt, du bist die meiste Zeit allein und du kämpfst auch die meiste Zeit allein. Aber so ist es einfach gar nicht.
Was waren die größten Herausforderungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
Das war bei mir vor allem erstmal den Mut aufzubringen, das jetzt wirklich zu tun. Und zum anderen habe ich im Prinzip mein gesamtes Leben umgestellt, um wirklich selbstständig arbeiten zu können. Ich musste recht viel Luxus aufgeben. Ich habe mich von vielen Mechanismen, die ich hatte, lösen müssen. Gerade auch, weil ich einfach sehr darauf geprägt war, Karriere zu machen, Erfolg zu haben im Beruf. Alles so Dinge, die wir, glaube ich, alle ein Stück weit mitgegeben bekommen. Und davon musste ich mich lösen, eben von diesen äußeren Ansprüchen. Und das war für mich sehr, sehr schwer. Und da habe ich sehr viel irgendwie mit mir selber ausmachen müssen, sehr viel drüber nachdenken müssen. Und das war eine wirklich große Herausforderung, die ich auch ohne Unterstützung einfach nicht gemeistert hätte. Das war schon sehr hilfreich, dass da immer wieder Leute gesagt haben, hey Franzi, pass auf. Die super schöne Wohnung ist zwar toll, aber du wirst halt am Ende deines Lebens nicht denken, okay, ich hatte mein Leben lang eine schöne Wohnung, aber dafür habe ich immer in schrecklichen Jobs gearbeitet. Und das waren, glaube ich, viele Sätze, die ich so bekommen habe von FreundInnen, die mir einfach sehr geholfen haben, diese Herausforderung zu meistern und den Mut aufzubringen.
Welche Dinge würdest du heute anders machen, wenn du nochmal von vorne starten würdest?
Das sind vor allem zwei Dinge. Einmal früher loslegen. Ich hätte einfach schon viel früher in die Selbstständigkeit starten sollen. Ich glaube, als ich irgendwie diese initiale Idee hatte vor 5 Jahren, hätte ich da einfach schon drauf hinarbeiten sollen. Und das andere Thema ist Struktur. Das musste ich auch kürzlich gerade erst lernen, dass ich doch ein bisschen mehr Struktur brauche, als ich mir am Anfang genommen habe und eingeplant habe, weil ich doch wirklich ja in dieser Selbstständigkeit natürlich dachte so, hey, ist super cool, ich kann jetzt arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Daraus resultiert dann aber einfach auch, dass ich sehr, sehr viel Zeug drumherum gemacht habe, mich auch sehr viel ehrenamtlich engagiert habe und dann die Selbstständigkeit einfach auch nicht in den Hintergrund gerückt ist, aber ich dann wirklich viel mehr gearbeitet habe, als ich wollte, weil ich dann auch zu unmöglichen Zeiten gearbeitet habe. Und da würde ich einfach, wenn ich das nochmal so die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich da einfach von Anfang an viel mehr Struktur reinbringen.
Was hat dich denn zum Schreiben gebracht? Und welche Art von Texten schreibst du am liebsten?
Ich habe in der Schule tatsächlich schon beschlossen, dass Schreiben das ist, was ich machen möchte. Ich habe dann relativ früh auch begonnen, als Autorin für eine Jugendzeitung zu schreiben. Und das hat sich dann einfach so durchgezogen. Ich habe dann auch festgestellt, okay, Schreiben ist genau das, was mir Spaß macht, wo ich einfach auch meine Stärken habe. Kreatives Schreiben, aber eben auch Schreiben von Ratgebertexten. Und eigentlich macht mir alles Spaß. Ich bin ausgebildete Journalistin. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert, also Journalismus und Marketing. Und mir machen beide Sachen unheimlich viel Spaß. Das heißt, ich liebe journalistische Formate wie Reportagen, aber ich schreibe auch super gerne Ratgeberartikel oder White Paper. Also da gibt es eigentlich kein Format, was ich nicht gerne schreibe.
Wie unterscheidet sich das Schreiben für Unternehmen von klassischer Autorenarbeit?
Da ist der Fokus natürlich ganz entscheidend. Bei einem Unternehmen geht es am Ende immer darum, eben eine Seriosität zu schaffen, ein Interesse zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und am Ende möchte man immer irgendwie an KundInnen rankommen. Wenn ich als Autorin arbeite, dann habe ich entweder einen kreativen Ansatz, ich möchte begeistern, ich möchte unterhalten, oder eben als Journalistin. Es ist so gewesen, dass ich natürlich vor allem diesen berichtenden Fokus habe. Das heißt, ganz entscheidend ist einfach zu wissen, wer ist die Zielgruppe, wen möchte ich erreichen und was ist mein Ziel. Dementsprechend gibt es da sehr klare Unterschiede. Allerdings gibt es natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Also in allen Formaten ist es immer toll zu unterhalten und Leute bei der Stange zu halten mit der Art, wie man Dinge kommuniziert, wie man schreibt. Das ist, glaube ich, in allen Formaten wichtig, weil wenn der Text todeslangweilig ist, dann erreiche ich damit keine KundInnen, dann begeistere oder unterhalte ich damit auch niemanden.
Viele strugglen mit der leeren Seite. Hast du Tipps, wie man ins Schreiben kommt?
Ich glaube, alle fürchten am Anfang die leere Seite. Je mehr man schreibt, desto mehr gewöhnt man sich daran, leere Seiten zu füllen. Aber ich verstehe total, dass man da gerade am Anfang erstmal ein bisschen Panik vorhat. Es gibt zwei Sachen, die mir wirklich helfen, leere Seiten zu füllen. Nummer eins ist, wenn du recherchierst, dann schreib einfach deine Recherchestichpunkte auf die Seite. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber tatsächlich hat man dadurch schon ein bisschen Papier gefüllt und das nimmt einem die Angst. Also schreibe ich halt meine Recherchestichpunkte auf die leere Seite und baue dann später den Text daraus. Das hilft wirklich gut. Und ein anderer Tipp, den ich aus dem Lokaljournalismus mitgenommen habe, ist, den Anfang des Textes zuletzt schreiben. Weil oft ist gerade dieser Einstieg total schwierig. Jeder denkt sich, okay, hey, der Einstieg muss absolut knallen, der muss wirklich gleich Aufmerksamkeit ziehen. Der muss gut funktionieren und das macht noch mehr Druck, als die weiße Seite eh schon Druck macht. Deswegen hilft es total, nicht mit dem Anfang des Textes anzufangen, sondern vielleicht in der Mitte. Denn oftmals weiß man einfach schon, was man da erzählen möchte. Und dann hast du einfach schon ein paar Absätze geschrieben und dann ist das alles gar nicht mehr so furchteinflößend.
Welche Rolle spielt Storytelling in der Unternehmenskommunikation?
Storytelling ist immer ein wichtiges Element, weil wir suchen im Alltag immer nach spannenden Geschichten. Ist eine Story langweilig, liest oder guckt niemand weiter und die Message eines Unternehmens kann dann auch nicht platziert werden. Dementsprechend sollten halt auch Marketingprofis einfach darauf achten, dass sie ihre wertvollen Inhalte gut und spannend verpacken. Aber immer im Sinne der Zielgruppe. Die ist sowieso beim Aufbau der Story immer am wichtigsten. Du musst genau wissen, was interessiert die Zielgruppe, welche Sprache spricht die und auf welche Elemente springt die eigentlich an. Was ist für die am wichtigsten an dem, was ich ihnen mitteilen möchte? Dementsprechend kommst du eigentlich um gutes Storytelling überhaupt nicht drum rum. Und das gilt für alles, egal was du machst. Vom LinkedIn-Post bis zum Ratgeberartikel, zum White Paper. Es geht immer darum, eine spannende Geschichte zu erzählen und da halt notwendige Infos reinzupacken und dann eben damit Menschen zu begeistern. Dementsprechend, ohne Storytelling geht eigentlich nichts.
Was macht ein richtig gutes Lektorat aus?
Aus meiner Sicht ist das vor allem die Arbeit mit den AutorInnen an ihren Texten. Es geht vor allem darum, zu verstehen, wie die Person, die original den Text verfasst hat, denkt, wie sie formuliert, was ihr wichtig ist, welche Ziele sie erreichen möchte mit diesem Text. Grundsätzlich ist natürlich gerade Marketing wichtig, dass wir ja übergeordnete Ziele haben, die wir mit unseren Maßnahmen erreichen möchten. Allerdings geht es gerade beim Texten einfach auch darum, dass Menschen sich darin wiederfinden. Ich arbeite auch mit Verlagen zusammen und lektoriere Texte, die kein Marketingziel haben. Und da geht es für mich vor allem darum, wirklich mit den Personen zu arbeiten und am Ende einfach einen Text zu haben, der sowohl das Ziel erreicht, der unterhält, der begeistert, der wirklich auch so geschrieben ist, dass jemand, der ihn nicht geschrieben hat, der mit dem Thema nicht vertraut ist, ihn verstehen kann, dass er sich begeistern kann, dass Bilder im Kopf entstehen durch einen Text. Aber eben nicht nur die lesende Person soll sich darin wiederfinden oder soll den Text verstehen können, sondern auch die Person, die es geschrieben hat, soll einfach das Gefühl haben, das ist mein Text. Ich finde meine Formulierungen wieder. Dieser Text spricht meine Sprache. Und aus diesem Grund finde ich, dass beim Lektorat die Kommunikation zwischen eben der Person, die mit dem Lektorat beauftragt ist, und der Person, die es original geschrieben hat, total wichtig ist und ganz, ganz, ganz viel ausmacht, um dann eben für alle Beteiligten wirklich das Beste aus dem Text rauszuholen und da dann, ja, oft nur Kleinigkeiten und Nuancen zu verändern, damit dieser Text einfach auch noch die Sprache der Person spricht, die es geschrieben hat. Weil das am Ende auch das ist, was einen Wiedererkennungswert hat und was halt auch Lesende dann begeistern kann. Und da arbeiten wir halt gemeinsam wirklich an ganz, ganz tollen Texten.
Viele denken, Lektorat sei nur Kommakorrektur. Was steckt denn wirklich dahinter?
Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist halt viel Arbeit mit dem Autor oder der Autorin am Text. Und Lektorat ist wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr als nur die Korrektur von Rechtschreibung und Kommata. Lektorat heißt halt wirklich, am Text zu arbeiten, rauszufinden, ist der Text stimmig? Kann man der Argumentation folgen? Vermittelt der Text die gewünschte Botschaft? Spricht er die Sprache der Zielgruppe oder vermittelt er entsprechende Gefühle? Entstehen Bilder im Kopf der Personen, die es lesen? Entstehen Emotionen durch den Text? Und gutes Lektorat heißt in diesem Fall halt wirklich, dass man den Text durchdringt und wirklich an jeder Zeile arbeitet. Es geht ganz, ganz viel um Formulierungen. Es geht ganz viel darum, eine einheitliche Sprache zu sprechen. Und natürlich der berühmte rote Faden, den darf ich natürlich nicht vergessen, der gehört auch immer dazu. Ist alles stimmig? Sind die Figuren nachvollziehbar, vernünftig benannt? Ist alles strukturell so, wie man sich das vorstellt? dass es halt wirklich auch so ist, dass Menschen dem folgen können. Und ich glaube, was so falsch verstanden wird, ist, dass jemand, der lektoriert, einfach nur dafür zuständig ist, dass orthografisch alles vernünftig und nach den deutschen Rechtschreibregeln dann auch geschrieben ist. Aber das ist es wirklich nicht. Das sind halt, ja, essentielle Bestandteile. Natürlich, es soll orthografisch vernünftig sein, aber es geht halt viel mehr darum, einen Text so zu bearbeiten, dass man das Beste daraus holt.
Gibt es häufige Fehler, die du in Texten siehst, und wie kann man sie vermeiden?
Es gibt diverse Fehler, die mich wahnsinnig machen. Wer schreibt, kennt das sicher auch von sich selbst, wenn man ein Buch liest und natürlich die Rechtschreibung nicht passt, das fällt einem sofort auf. Das ist was, was man natürlich ganz einfach vermeiden kann durch eine Rechtschreibkorrektur. Was ich viel schlimmer finde, sind passives Schreiben und die Verwendung von Fachjargon. In beiden Fällen entsteht der Eindruck, dass jemand vor allem beweisen möchte, wie wortgewandt er oder sie ist. Das ist aber nicht das Ziel. Also egal, welchen Text du schreibst, es geht in den seltensten Fällen darum, dass du besonders elaboriert wirkst, sondern es geht halt vor allem darum, dass Menschen verstehen, was du vermitteln möchtest, dass Menschen der Geschichte folgen können. Und in beiden Fällen, sowohl bei passivem Schreiben als auch Fachjargon, hilft es einfach, Texte laut zu lesen oder laut lesen zu lassen. Meinetwegen auch aufzunehmen und sich das dann nochmal anzuhören. Dann merkt man halt sehr, sehr schnell, dass Texte holpern, dass man beim Lesen selber über bestimmte Wörter stolpert. Das ist gerade bei Fachjargon so, dass wenn man verschiedene Fachbegriffe verwendet, dann selber beim Vorlesen darüber stolpert und dann auch weiß, okay, das wird auch anderen Lesenden passieren. Bei passivem Schreiben, wenn Leute eben sehr viele Satzkonstruktionen mit Verben verwenden, dann ist das einfach ein sehr toter Text. Der Text ist nicht aktiv, niemand tut in dem Text aktiv etwas. Und auch das merkt man einfach beim Vorlesen. Und da kriegt man dann schon ein Gefühl dafür, wie Formulierungen besser wären. Das auch hilft, ist einfach anderen Leuten Dinge zu erzählen, bevor man sie aufschreibt, weil man dazu neigt, aktiv zu sprechen und nicht passiv zu sprechen. Das hilft einfach schon, um Texte dann lesbarer und angenehmer zu machen.
Wie gehst du an einen Text heran, wenn du ihn für Kunden überarbeitest?
Wichtig ist mir vor allem, dass ich erstmal das Ziel der Kundin oder des Kunden verstehe. Das heißt für mich eigentlich, bevor ich überhaupt einen ersten Text in der Hand habe, unterhalte ich mich erstmal mit der Person und lerne die Person kennen und versuche rauszufinden, was deren Ziele sind, was sie auch mit einem Text vermitteln möchte. Wenn ich dann den Text habe, dann lese ich mir den ganzen Text durch, zweimal. Und mache mir beide Male Notizen dazu, was mir auffällt. Kann ich das Thema verstehen? Stimmt die Intention? Werden wichtige Fragen beantwortet? Es hilft halt, wenn jemand auf einen Text guckt, der den Text nicht geschrieben hat, weil man eben nicht diese Arbeitsblindheit hat, in Anführungszeichen, sondern man halt sehr unbedarft an den Text geht. Das heißt, ich schaue dann wirklich im Text, natürlich mache ich parallel auch schon Rechtschreibkorrekturen, streiche Formulierungen an, die nicht funktionieren. Aber das Wichtigste ist erstmal, erreicht der Text das Ziel? Fehlt mir was? Habe ich als Leserin Fragen? Gibt es irgendwie offene Enden, die nicht klar sind? Zieht sich ein roter Faden durch? Ergibt das Sinn? Gerade bei Marketingtexten stelle ich mir natürlich auch viel die Frage, okay, sind da jetzt entsprechende Keywords drin? Ist es suchmaschinenoptimiert, gerade fürs Digitale? Aber eben auch, sind die Fragen, die die Zielgruppe wirklich als dringendstes beantwortet haben möchte, auch am Anfang beantwortet? Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, wie ich an den Text rangehe, je nachdem, welches Ziel der verfolgt. Aber die Vorgehensweise ist dann in vielen Zügen schon sehr ähnlich, weil ich halt wirklich erstmal den Text scanne, mir verschiedene Fragen aufschreibe und dann eben gucke, was fehlt eventuell noch, und das ganze Sprachliche kommt dann erst nachgelagert. Also es ist wirklich erst Inhalt checken, sind Ziele erreicht und dann kommen die ganzen sprachlichen Themen. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass natürlich jeder Rechtschreibfehler, jeder Kommafehler fällt mir schon am Anfang auf. Das streiche ich dann oft auch schon mit an, ist dann aber eben nicht der primäre erste Step.
Was macht einen starken strategischen Contentplan aus?
Das erste ist ein Ziel. Ich sehe es so oft, dass Content einfach erstellt wird ohne eine klare Zielsetzung. Das heißt, bevor überhaupt ein Contentplan geschrieben werden kann, sollte auch klar sein, was das Ziel ist, was man damit erreichen möchte. Das zweite ist natürlich die Zielgruppe. Ich muss wissen, für wen ich hier Content erstelle, damit ich überhaupt weiß, was für Content erstelle ich, auf welchen Kanälen verteile ich den und was ist eigentlich das, was ich am Ende produziere, was ist mein Produkt. Das heißt, ich muss die Zielgruppe kennen, ich muss wissen, was die interessiert, was die wollen, wofür die brennen, welche Sprache die sprechen, und dann kann ich eben auch passende Kanäle auswählen, weil ich weiß, wo die Leute sich bewegen. Wenn ich die passenden Kanäle habe, dann sollte ich wirklich gucken, was sind Themen, die ich spielen kann. Im besten Fall wird Content so geplant, dass man ihn mehrfach verwenden kann, dass man eben einen Ratgeberartikel macht, einen Post in Social Media, dass man vielleicht noch ein Video draus dreht, einen Teil für einen Podcast macht. Eben Content halt wirklich vielfach verwendet. Und dann geht es eben um eine realistische Planung. Was habe ich für Kapazitäten? Was kann ich leisten? Der Plan sollte so angelegt sein, dass er auch langwierig funktioniert. Ein Contentplan für eine kurze Zeitspanne ist natürlich cool, um erstmal wirklich so einen Startpunkt zu haben. Aber Content ist was, was einfach permanent laufen muss, damit es sich auszahlt. Das heißt, ein guter strategischer Contentplan sollte so angelegt sein, dass er die vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen achtet und so ist, dass ich ihn auch wirklich langfristig durchziehen kann und auch eine Regelmäßigkeit drin habe. Bei Content ist eine Regelmäßigkeit ganz, ganz entscheidend.
Wie schafft man es, dass Texte nicht nur SEO-optimiert, sondern auch spannend sind?
Super spannende Frage. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen ich Texte eigentlich nur für Google geschrieben habe. Klassische SEO-Texte, wo wir darauf geachtet haben, dass bestimmte Keywords in einer gewissen Anzahl vorkommen, weil irgendein Keyword-Tool uns das mitgeteilt hat. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Google hat sich weiterentwickelt, der Algorithmus hat sich weiterentwickelt. Durch viele, viele Updates ist es mittlerweile so, dass klassische SEO-Texte sogar abgestraft werden. Und ich glaube, wir müssen da im Hinterkopf behalten, was eigentlich Google möchte. Google möchte den Nutzenden das beste Ergebnis für ihre Anfrage ausgeben. Das heißt, wenn wir unsere Texte für Nutzende optimieren, dann gefällt das auch Google. Und es ist ein ganz einfacher Gedanke, Nutzende mögen keine langweiligen Texte, in denen 5000 Mal das gleiche Keyword vorkommt. Das heißt, wir können spannende Texte schreiben, wir können interessante Texte schreiben, wir müssen sogar spannende und interessante Texte schreiben für die Lesenden, um eben damit auch auf Google zu ranken. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen. Da geht es um Formatierungen, da geht es um natürlich auch die Nutzung von Keywords und Fragestellungen, die Leute im Netz stellen. Aber viele Sachen davon, gerade auch die Keywords, ergeben sich einfach schon aus einer guten Recherche und einer kompletten Durchdringung des Themas. Wenn du das Thema wirklich holistisch und gut aufarbeitest, dann hast du in der Regel die meisten Keywords und auch WDF-IDF-Keywords, die so dabei stehen, die hast du trotzdem dann schon abgedeckt, obwohl du nicht groß drauf geachtet hast. Das heißt, du kannst da wirklich gute Texte schreiben, schöne, spannende Texte mit einem super Storytelling, und die gefallen dann auch Google. Also bitte, bitte keine SEO-Texte mehr schreiben. Ich bin auch super glücklich, dass ich das nicht mehr machen muss.
Welche Tools oder Methoden nutzt du, um Content zu strukturieren und effizient zu erstellen?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, auf die die meisten Leute antworten. Ich benutze Tool XY und noch 5 andere. Tatsächlich bin ich da sehr low-level unterwegs, muss ich sagen. Ich arbeite natürlich, weil ich auch einen großen SEO-Fokus habe, mit vielen SEO-Tools. Aber um meinen Content zu strukturieren und effizient zu erstellen, bin ich wirklich nicht mit vielen Tools ausgestattet. Also ich schreibe in Word, ich habe verschiedene Kalender, mit denen ich Sachen plane und verwende Tabellen, um zum Beispiel LinkedIn-Posts oder Ähnliches zu machen. Ich benutze da gar nicht so viele Tools, weil ich viele Sachen einfach selbst gelernt habe und das im Studium hatte und das im Arbeitsalltag hatte und ich da einfach auch die Oberflächen so clean wie möglich halten möchte. Deswegen brauche ich gar nicht so viele Tools, um meinen Arbeitsalltag zu bewältigen.
Gibt es denn Content-Formate, die Unternehmen unbedingt nutzen sollten?
Die Frage ist gar nicht so pauschal zu beantworten, weil es bei jedem Unternehmen drauf ankommt, welche Zielgruppe es erreichen möchte und welche Formate für diese Zielgruppe gut funktionieren. Es gibt, glaube ich, kein übergreifendes Format, was für alle Zielgruppen funktioniert. Menschen sind super unterschiedlich, dementsprechend sind auch die Formate, die sie mögen, die sie gerne konsumieren und aus denen sie am besten Informationen rausfiltern, die sie am meisten überzeugen, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja cool, weil dadurch gibt es halt sehr viele unterschiedliche Formate, die wir nutzen können und das macht auch unterschiedlich viel Spaß, an denen zu arbeiten. Aber es gibt, glaube ich, kein Format oder auch nicht mehrere Formate, bei denen ich jetzt sagen würde, das sollte man als Unternehmen unbedingt nutzen. Es kommt ganz, ganz viel auf die Branche an, in der man sich bewegt und dann eben auch darauf, wie viele Informationen man teilt, was das Ziel ist, das man mit diesem Content erreichen möchte und ganz, ganz besonders eben auf die Zielgruppe.
Wie hast du deine ersten Kunden gewonnen?
Ja, tatsächlich war da, glaube ich, auch ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei. Ich habe ja schon einige Jahre als Content-Marketing-Managerin gearbeitet und war schon viel in diesem Bereich unterwegs und muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich Glück damit hatte, dass ich in all den Jahren so viele gute Kontakte geschlossen habe. Das heißt, quasi mein erster Kunde, eine große Agentur, habe ich einfach gefunden, weil wir vorher schon mal zusammengearbeitet hatten und ich dort eben angefragt habe, ob sie nicht noch freie AutorInnen suchen. Und so habe ich quasi meinen ersten Kunden gewonnen. Und danach ging es dann weiter. Ich habe dann tatsächlich relativ klassisch einfach geguckt auf verschiedenen Freelancer-Portalen, wo es Projekte gibt, wer gerade Unterstützung sucht. Habe mich an einigen Stellen beworben, an anderen Stellen sind Leute an mich herangetreten, eben auch über Kontakte, die ich schon geschlossen hatte. Und ich konnte da auf ein sehr gutes Netzwerk zurückgreifen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für alle, die darüber nachdenken, sich langfristig selbstständig zu machen. All die Leute, die ihr jetzt in eurem Job trefft, die trefft ihr irgendwann wieder und vielleicht braucht ihr mal diese Kontakte. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen.
Welche Marketingstrategien funktionieren für dich am besten?
Also da muss ich wirklich sagen, ich bin da noch so ein bisschen am Ausprobieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, was wirklich richtig gut funktioniert, ist eben das persönliche Gespräch, also wirklich auf Messen und Veranstaltungen unterwegs zu sein und eben dort mit Menschen zu reden, zu gucken, wo bewegt sich meine Zielgruppe wirklich persönlich und wo kann ich die ansprechen. Das funktioniert wirklich gut. Die Leute haben einfach direkt einen Draht zu dir, haben sich dein Gesicht gemerkt und man merkt auch sofort, funktioniert das, vibet das? Also fühle ich mich mit den Leuten wohl, fühlen die sich mit mir wohl und kann ich mir vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten? arbeiten. Ich probiere natürlich auch Sachen wie LinkedIn aus. Ich habe tatsächlich auch gesagt, hey, ich probiere mal so ein bisschen offline und klassischere Dinge aus und habe es mit Flyern probiert und die eben an Stellen ausgelegt, wo meine KundInnen unterwegs sind. Und muss sagen, auch da kam relativ positive Rückmeldung. Aber ich bin jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig und probiere da noch aus. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen das Problem, was einige aus dem Marketing vielleicht kennen mögen. Ich kann sehr, sehr viele Produkte, Dienstleistungen super gut verkaufen und weiß, wie ich da Marketingtexte zu schreiben habe und wie ich da eben das Produkt an die Person bringe. Aber bei mir selbst ist es nochmal was anderes. Also für mich selbst irgendwie Marketing zu betreiben, das ist ein ganz anderes Level. Das fällt mir deutlich schwerer.
Wie schaffst du es als Selbstständige, die Balance zwischen kreativer Arbeit und Businessstrategie zu halten?
Einerseits habe ich versucht, meinen Kundenstamm ein wenig so aufzubauen, dass ich ein paar Kunden habe, die mir kreative Arbeit ermöglichen und einen größeren Teil an Kunden habe, die mir zwar auch kreative Arbeit, aber etwas weniger kreative Arbeit ermöglichen, dafür aber finanziell etwas mehr stemmen für mich. Das heißt, das Ganze gleicht sich dann so ein bisschen aus, ne? Also die Kunden, wo ich zwar weniger kreativ arbeite, aber am Ende mehr für mein Business rausbekomme, die finanzieren damit auch ein wenig die kreativere Arbeit bei anderen KundInnen, die nicht so viel zahlen. Aber diese kreative Arbeit ist für mich auch wahnsinnig wichtig, weil ich einfach für meinen Kopf sehr viel kreative Arbeit brauche, um einfach Spaß an meiner Selbstständigkeit zu finden. Und noch dazu ist es auch tatsächlich so, dass ich an vielen Stellen auch kreativ sein kann, ne? Also ich habe jetzt keinen Kunden, bei dem ich kein bisschen kreativ sein kann, was mir sehr wichtig ist. Und ich versuche tatsächlich auch, mir immer wieder ein paar Pausen einzubauen, in denen ich an meinen eigenen kreativen Projekten arbeiten kann. Das fällt mir zugegebenermaßen noch relativ schwer, wenn man so frisch selbstständig ist. Dann nimmt man ja doch jeden Auftrag an, um sich da abzusichern. Aber ja, ich freue mich drauf, auch dieses Jahr nochmal eine Pause zu haben, in der ich komplett kreativ an meinen Projekten arbeiten kann.
Siehst du denn Trends in der Art, wie Unternehmen mit Content umgehen?
Tatsächlich sehe ich da immer noch sehr unterschiedliche Herangehensweisen bei den Unternehmen. Ich bin es eigentlich gewohnt gewesen, dass natürlich vor allem digitale Unternehmen wissen, wie Content funktioniert, wie man Content verwendet, wie man Content nutzen kann, um die Zielgruppe anzusprechen. Und kleine und mittelständische Unternehmen und auch Handwerksbetriebe da eben etwas hinterherhängen, aber ich sehe, dass dort eben jetzt auch gerade sehr, sehr viel passiert. Viele Unternehmen auch Themen wie Personalisierung und Videoinhalte zum Beispiel einbinden und sich dort weiterbilden und sich eben gezielt Hilfe holen, was für mich natürlich total cool ist, weil ich da eben dann auch für mich wieder Kunden generieren kann. Aber tatsächlich auch gerade kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen auch sehr offen dafür geworden sind, sich da beraten zu lassen und sich da Input zu holen. Das ist nicht mehr so wie früher, dass die ja sehr den Eindruck machen, dass sie ja gar keinen Bock drauf haben, sondern da gibt es jetzt einfach schon viel mehr Offenheit gegenüber diesem Thema, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass jetzt einfach KI in aller Munde ist und Unternehmen natürlich auch versuchen, dann eben das nachzuholen. Und wer nicht mit Content arbeitet, der verschenkt einfach super viel, ne? Es ist ein ganz, ganz klarer Wettbewerbsvorteil, wenn man guten, einzigartigen Content bieten kann, der der Zielgruppe auch einen Mehrwert bietet, der eben Expertise, Autorität und Vertrauen auch fördert. Und der dann auch natürlich SEO-optimiert ist, über Google gefunden werden kann. Also in meiner Wahrnehmung scheint es so, dass Unternehmen wirklich offener dafür werden, interessierter werden. Und das Einzige, was da dann oft noch fehlt, ist eben eine Strategie, die auch auf Daten basiert. Und
da dann wirklich Hand und Fuß hat, denn ohne Strategie geht dann natürlich nicht wirklich viel.
Und welche Rolle spielt KI in der Content-Erstellung und im Lektorat? Siehst du das als Gefahr oder Chance?
Ja, KI ist, glaube ich, im ersten Moment wirkt es immer so ein bisschen bedrohlich. Ich muss aber sagen, dass ich es eher als Chance sehe, denn als Gefahr. Das liegt vor allem daran, dass ich immer noch der Meinung bin, Content, richtig, richtig guter und hochwertiger Content wird von Menschen erstellt und nicht von einer künstlichen Intelligenz. Und wir sollten KI als ein Werkzeug begreifen, das wir nutzen können, um uns eben unliebsame Aufgaben abzunehmen, um verschiedene Dinge damit abzudecken. Sowohl in der Content-Erstellung als auch im Lektorat kann mir natürlich KI Dinge abnehmen. KI kann bestimmte Aufgaben übernehmen, die entweder sehr anstrengend sind, sehr, sehr lange dauern würden, wenn ich sie mache, oder eben unliebsam sind. Die erste Rechtschreibprüfung mit KI machen zu lassen, ist sehr sinnvoll, weil das filtert einfach schon mal Fehler raus. Oder eben auch bestimmte Quellen über die KI suchen zu lassen, bestimmte Studien, kann sehr hilfreich sein und kann sehr viel Zeit sparen. Was ich als problematisch ansehe, ist vor allem, dass viele Unternehmen jetzt der Meinung sind, dass sie über KI sehr viel Content generieren können. Und das ist natürlich machbar, aber dieser Content verliert dann eben die Mehrwerte, die Einzigartigkeit, eben genau das, was dann wirklich für NutzerInnen auch wertvoll ist. Und dieser Content spricht dann halt auch entsprechend eine sehr allgemeine Sprache, ist mit allgemeinen Informationen vollgepackt. Und wir wissen auch, dass wir natürlich immer mit einem Gehirn nochmal draufschauen müssen, denn in dem Content verstecken sich immer noch sehr, sehr viele Fehler. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir da wirklich die KI zwar als Werkzeug und als Bereicherung durchaus sehen können, aber richtig guter Content und auch ein richtig gutes Lektorat von Menschen gemacht wird.
Glaubst du, dass Unternehmen in Zukunft noch stärker auf individuell geschriebenen Content setzen werden?
Ich glaube, ich will da jetzt gar keine große Annahme treffen. Ich habe keine Glaskugel. Ich würde sagen, ich hoffe es vor allem, dass Unternehmen künftig stärker auf individuell geschriebenen Content setzen. Und das natürlich nicht nur aus der Position heraus, dass ich das anbiete und das für mich von Vorteil wäre, sondern einfach auch, weil die KI natürlich sehr generischen Content liefert. Natürlich gibt es da Methoden, um entsprechend Texte anpassen zu lassen von der KI, dass sie eine entsprechende Tonalität treffen. Aber trotzdem sehen wir einfach, die Texte, die KI generiert hat, die sind einfach noch nicht auf dem Stand, den wir individuell erreichen können. Und ich glaube, das wird es auch einfach nie sein. Ne? KI ist einfach künstlich und Kreativität ist was Menschliches. Und ich setze dann einfach drauf, dass es viele, viele Menschen gibt, die super kreative, individuelle, tolle Texte mit Mehrwert schreiben und Unternehmen darin einfach auch den Vorteil sehen. Ich glaube, das ist vor allem auch ein Thema des Abhebens von der Konkurrenz, denn nur wenn wir individuell geschriebenen Content erstellt haben und den veröffentlichen, dann sehen wir auch, dass wir uns wirklich abheben können von der Konkurrenz. Wenn es nur noch generische Texte gibt, dann ist das meiner Meinung nach einfach keine Bereicherung für die Zielgruppe. Und ich glaube, auch Google wird da einfach nach und nach mehr aussortieren.
So langsam kommen wir auch zum Schluss. Wenn du jetzt nur einen Tipp für starke Texte und erfolgreiche Selbstständigkeit geben dürftest, welcher wäre das?
Habt Spaß an dem, was ihr tut. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Wenn Dinge nur zur Qual geworden sind oder ihr das Gefühl habt, ich mache das und habe eigentlich gar keinen Bock drauf, dann nimmt euch das auch jegliche Kreativität. Wenn ihr Bock habt, geile Texte zu schreiben, dann sollte euch das Thema Spaß machen. Euch sollte wirklich das liegen, was ihr tut. Und genau das Gleiche ist es auch mit der Selbstständigkeit. Wenn ihr feststellt, dass die Selbstständigkeit für euch vor allem Aufwand ist und nur Stress und ihr gar nichts Schönes mehr daran findet, dann lass es bleiben. Es gibt zwar immer so Phasen, wo man denkt, ach, jetzt ist es gerade stressig. Ich habe gerade so eine Phase hinter mir mit 6 Tage die Woche arbeiten und irgendwie sehr, sehr wenig Freizeit. Solche Phasen gibt es immer mal wieder. Aber wenn ihr in den Phasen immer noch seht, hey, meine Selbstständigkeit ist cool und ich schreibe tolle Texte und habe da wirklich auch Spaß dran, nur jetzt gerade ist es stressig, dann ist alles in Ordnung. Wenn ihr aber dauerhaft das Gefühl habt, meine Texte gefallen mir gar nicht, ich habe das Gefühl, meine Kreativität ist komplett blockiert und meine Selbstständigkeit nervt mich gerade vor allem, dann ändert was. Überlegt euch wirklich, was tut mir gut. Ich glaube nämlich, nur wenn ihr echt happy seid mit dem, was ihr tut und ihr wirklich auch was gefunden habt, was euch richtig gut liegt und wo ihr ohne viel Zuarbeit und ohne viel Zwang gut dran arbeiten könnt, dann habt ihr auch gute Texte und dann könnt ihr auch erfolgreich sein in dem, was ihr tut. Habt Spaß daran und achtet da einfach auch auf euch selbst und auf die Signale eures Kopfes und eures Körpers, ob euch das, was ihr gerade tut, noch gut tut.
Wo können unsere Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ja, mehr zu mir erfahrt ihr auf jeden Fall auf meiner Webseite franziska-maria-schade.de und natürlich auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich auch mittelmäßig regelmäßig poste. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt, beantworte gerne Fragen und bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Alex, dass ich hier Teil deines Podcasts sein durfte. Vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich, dass wir hoffentlich bald wieder miteinander sprechen.
Das war's für heute mit der neuesten Folge von Alex Podcast, Content mit Schmackes. Wenn du jetzt denkst, Mensch, das hat Laune gemacht, davon will ich mehr hören, dann abonnier den Podcast, erzähl deinen Lieblingsmenschen davon und schick mir gerne deine Fragen oder Themenwünsche. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran, das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.